Hier ist CB-Funk, der Computerwiss-Podcast. Herzlich willkommen zur 142. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo Jan.
Ich habe ja mit großem Interesse deinem und Maxens Vortrag, Diskussion über das Thema, wie teuer muss ein Gaming-PC eigentlich sein, letzte Woche gelauscht und muss sagen, beide Daumen hoch. Kam auch in der Community gut an. Und wenn es den einen oder anderen dazu bewegt hat, sich doch nochmal zu überlegen, ob er sich in eine Walled Garden Konsole einkaufen muss oder doch das Interesse daran gewonnen hat, sein Interesse geweckt wurde, sich einen günstigen Gaming-PC über den Zweitmarkt zusammenzustellen, dann hat dieser Podcast, glaube ich, sein Ziel erreicht. Also beide Daumen hoch. Worum geht es diese Woche? Um Sapphires Wiedereinstieg in den Mini-PC-Markt. Da geht heute, wir nehmen am Donnerstag auf, der Auftakttest zum Wiedereinstieg in dieses Segment online. Wir reden, Fabian, da haben wir beide schon im Vorfeld geschmunzelt, irgendwie schon wieder über die Xbox und Gaming-PCs und die Zukunft und das ganze Chaos dahinter. Aber es war die News der Woche und wir kommen da nicht drum herum. Was hat Microsoft eigentlich vor und wer soll da noch durchblicken? Dann kommt nochmal eine neue X3D-CPU. Und zwar ein Ryzen 7000 X3D und in Klammern, wo bleibt eigentlich die 9070 Gre? Weiteres Thema. Stichwort Grafikkartenpreise. Es tut sich gar nichts, außer, tada, die 5090 wird teurer und teurer. Und wir schließen mit der Sonntagsfrage zum Thema RAM. Verlieren keine weitere Zeit. Auf geht's. Fabian. Erstes Thema, Mini-PCs. Spielst du mit dem Gedanken, dir einen Mini-PC zuzulegen? Du hast ja darüber gesprochen, dass dein Windows-PC ja nur noch der Zock-PC ist und du alles andere am MacBook machst. Aber damit brauchst du ja weiter deinen ATX-Windows-PC, weil du ja damit zocken willst, oder wie?
Ja, ich habe da ja auch, das ist ja jetzt, wie gesagt, unser Experiment. Ich habe da jetzt ab und zu mal Einblick gegeben und ich kann auch direkt das erste ganz kurz vorweggeben. An dem Abend, nachdem wir diesen Podcast damals gehalten hatten, zum Support-Ende von Windows 10, hat mein Rechner erstmal Updates gemacht.
Und dann, du wolltest ihn ja eigentlich nicht updaten und gucken, was passiert.
Der hat kein Update auf Windows 11 gemacht, der hat halt Windows 10 Updates automatisch gemacht. Und da dachte ich mir, sieh mal an, da war vielleicht noch was übrig vom Form-Support-Ende, was er jetzt gerade nachholt. Wäre ja nicht so seltsam. Aber letzte Woche, letzte Woche Samstag, als ich dann mit Max ja unsere eben von dir angesprochene Podcast-Episode aufgenommen habe, hat sich das ein bisschen verzögert meinerseits, weil mein PC beim Start schon wieder Updates gemacht hat.
Und du hast ja weder ein Microsoft-Konto und kostenlose ESO-Updates abonniert, noch zahlst du für Extended Support, Security-Updates, Support, Gedönse eh so etwas.
Ich muss auch eigentlich sehen, ich habe nicht geschaut, was er da genau gemacht hat. Er hat halt Updates gemacht. Es war lustig, weil ich in dem Moment wirklich nicht mehr damit gerechnet habe, dass mein PC jetzt besonders lange zum Hochfahren braucht, weil er eventuell Updates macht. Aber bisher läuft er. So, um jetzt zur Frage zurückzukommen. Ich plane tatsächlich, einen Mini-PC zu kaufen. Für meine Mutter, die hat nämlich genau das gleiche Problem mit ihrem Windows 10 PC. Das wird aber tatsächlich ganz stumpf ein Mac Mini.
Okay. Gut, aber warum frage ich dich? Das Thema Mini-PCs ist, glaube ich, so weit in aller Munde wie noch nie zuvor. Ich habe gestern noch mit einem Hersteller gesprochen oder einem Anbieter von Mini-PCs, der gesagt hat, er verkauft dieses Jahr jedes Quartal so viel wie im ganzen letzten Jahr. In Summe, wir sehen es auch an der Resonanz auf Tests bei uns, auf Tests woanders. Wir sehen es auch an den Marketingaktivitäten. Teilweise auch der krassen Marketingaktivitäten der großen chinesischen Anbieter von Mini-PCs, die jetzt ja teilweise auch APUs einsetzen wie Strix Halo, die bisher irgendwie kein anderer haben wollte für andere Plattformen und jetzt landen sie alle in Mini-PCs. Sie sind halt praktische kleine Dinge, die nicht so wart- und anpassbar sind wie große ATX-Systeme, aber inzwischen ja wirklich alles erledigen, was man so im Alltag abseits von AAA aktuell Gaming möchte, erledigen können. Es sei denn, man hat ein Modell mit Oculink oder einer schnellen Thunderbolt-Schnittstelle, dann könnte man ja auch immer noch so ein eGPU-Gehäuse anbauen. Also es ist ein Riesenmarkt, weil wir als Kunden diese Mini-PCs aktuell auch haben wollen und dazu passt, dass Sapphire, die zuletzt ja eigentlich nur für AMD-Grafikkarten bekannt gewesen sind und neuerdings auch AMD-Mainboards anbieten, jetzt auch Mini-PCs wieder im Angebot haben. Und zwar die Edge AI-Serie, angekündigt oder erstmals gezeigt schon im März auf der Embedded World in Nürnberg, ist die, glaube ich, immer, wo Volker jedes Jahr einmal hinfährt. Da hat er die gesehen, da hieß es, ja, wir sind, demnächst geht's los. Dann habe ich sie mir in Taipei auf der Computex nochmal angeguckt. Ja, demnächst geht's los. Und jetzt ist heute der 30. Oktober und jetzt geht's los. Aber groß verfügbar sind sie dann wohl nur im November oder erst im November. Also ich bin auch gespannt, was heute Nachmittag 15 Uhr bedeutet haben wird, dass es jetzt losgegangen ist oder ob wir doch noch ein, zwei oder drei Wochen warten müssen. Auf jeden Fall sieht auch Sapphire hier den Markt für Mini-PCs mit. Ja, mit welchen Prozessoren, Fabian? Was glaubst du, was steckt da drin ausschließlich bei Sapphire?
Es wird sich bestimmt um Intel-CPUs mit Nvidia-Grafikkarte handeln.
Genau, und zwar aus der Serie AMD Ryzen AI 300 mit Kraken Point, also die kleinere Variante der Strix Point APU mit etwas weniger Kernen, etwas weniger IGBU-CUs, aber immer noch 50 TOPS großer NPU. Und Volker hat sich das angesehen. Wir haben die kleine Box und die ist wirklich klein, also wirklich ein kleiner Mini-PC, schon seit Wochen da gehabt, haben aber letztendlich immer darauf gewartet, dass es dann irgendwann auch mal zum Marktstart kommt und ihr könnt euch den Test ja auf Computerbase im Detail angucken. Letztendlich hat Volker dem System eine Empfehlung gegeben. Da gab es ja zuletzt immer mal die Frage, was ist die Empfehlung noch wert, weil wir zuletzt ja häufiger mal eine Empfehlung vergeben haben, auch wenn es vielleicht noch Aspekte gegeben hat, die man im Fazit einordnen musste. Guckt euch doch bitte auch immer das Fazit an. Es wird immer erklärt, warum das Gerät eine Empfehlung oder ein Produkt eine Empfehlung bekommen hat, auch wenn vielleicht nicht von vorne bis hinten alles 1A plus mit Sternchen gewesen ist. Und so ist es jetzt auch wieder bei dem Sapphire Edge AI, den Volker sich mit dem Ryzen 7 350 angesehen hat, also dem großen Kraken Point Prozessor, den hatten wir bisher noch gar nicht im Test. Super überzeugendes System, in Summe ganz, ganz toll gelöst hat Sapphire in dem Fall, wie man das System mit RAM und SSD und oder einem neuen WLAN-Modul bestücken kann. Es gibt nämlich einen magnetischen Deckel, den man einfach abnehmen kann, wenn man etwas längere Fingernägel hat oder halt mit einem kleinen Hilfsmittel. Und dann auch, was Volker zuletzt in keinem anderen Mini-PC gesehen hat. Das war ja sowieso nur der Asus NUC 15 Pro, der einen einen Fan-Stop hatte in einem Profil. Sapphire bietet das in drei verschiedenen Leistungsprofilen an. Und auch sonst, was den BIOS-Support anbelangt, zumindest zum Start, gibt es da ganz aktuellen Microcode und ganz aktuelle BIOS-Updates. Ein in sich rundes System zu einem fairen Tarif, wobei immer zu bedenken gilt, ihr braucht noch SODIMM und eine SSD und natürlich auch ein Betriebssystem, wenn ihr das System in Angriff nehmen wollt. Und wer jetzt denkt, Mini-PCs von Sapphire, Fabian, gab es das schon mal? Was sagst du? Du bist ja ein jüngeres Semester.
Mir wäre das persönlich nicht bekannt, aber du hast ja eben schon das wieder mal getroppt, insofern.
Ja, hat es so in den 2010er Jahren gegeben. Ich glaube ausschließlich in so einem Aufstellformat, also schon extrem Richtung professionellen Einsatz gemünzt. Da kennt man das ja, diese aufgestellten Mini-PCs, die mehr hoch als breit sind. Also ja, hat es früher schon mal gegeben, dann hat sich Sapphire davon verabschiedet und jetzt sind sie eben zurück, so wie bei den Mainboards. Es war jetzt den großen Retail-Einstieg gibt und erstmalig für viele Nutzer Mainboards von Sapphire angeboten werden, aber eigentlich gibt es von Sapphire Mainboards ja schon seit Jahren, nur eben nicht in Europa und nicht im Endkundengeschäft. Aber ich habe gesagt, hier ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Kleine Einschränkung gibt es oder ein paar kleine Einschränkungen gibt es auch in diesem Fall. Die eine wäre zum Beispiel, dass man die schönen Leistungsprofile, die auch die Lüftersteuerung steuern, nur im BIOS ändern kann. Du findest es vielleicht gut, du bist doch auch so jemand, der es hasst, Software zu installieren, ist natürlich immer, die Frage, dadurch musst du halt, wenn du ein Leistungsprofil ändern wollen, sollen, würdest, dann müsstest du übers BIOS gehen. Sapphire überlegt dann noch, ob sie das auch in die Trix-Plattform integrieren, das ist ja deren Grafikkarten-Software, die aber jetzt ganz neu auch eine Mainboard-Software ist, die möglicherweise in Zukunft dann auch die Mini-PC-Software sein wird.
Oh je.
Es gibt keinen USB-C-Anschluss an der Front. Es wäre immer schön, beides an der Front zu haben, das sehe ich auch so. Wenn Volllast anliegt, das ist im höchsten Profil bis zu dauerhaft 45 Watt, dann ist die kleine Kiste laut, aber das trifft halt einfach auf alle Mini-PCs zu. Und dann kommt so die Sapphire-Bürde, die es ja auch bei den Grafikkarten und den Mainboards gibt. Sapphire gibt keine Endkundengarantie. Sapphire gibt 2 Jahre gegenüber dem Distributor oder Händler. Der sollte natürlich dann, wenn der Kunde nach 18 Monaten ankommt und sagt, die Kiste geht nicht mehr an, sagen, ja, okay, schick her. Ich habe ja gegenüber Sapphire eine Garantie. Ich schicke denen das wieder und die kümmern sich drum und dann kriegst du dein Ersatzgerät. Aber es ist halt immer die Gefahr, dass der Händler sagt, ja, Moment mal, warum kommst du hier an? Also ja, okay, gesetzliche Gewährleistung.
Ja, ich wollte gerade sagen, also 2 Jahres Garantie ist halt, kannst du dir auch sonst wohin schieben, hast du ja eh Gewährleistung. Klar, da musst du halt nach einem Jahr nachweisen, dass es nicht deine Schuld war, aber...
Genau, also insofern wäre es schon schön, wenn man eine Endkundengarantie mit einem schönen Begleitschreiben hat, wo man direkt zu Sapphire gehen kann und sagen kann, hier, da geht was nicht, das Gerät ist 18 Monate alt, ich beweise euch einfach mal gar nichts, ich schicke euch das zu und kümmert euch drum. Das geht hier halt nicht, gegenüber, je nachdem, wie der Händler halt drauf ist. Und ja, Sapphire bietet einen deutschen Telefon- und E-Mail-Support, also zur Not kann man sich da auch immer dran wenden. Es hält euch ja, die ihr hier zuhört, in der Regel auch nicht davon ab, eine Grafikkarte von Sapphire zu kaufen, aber auch den Aspekt haben wir angesprochen. Und trotzdem, am Ende hat Volker gesagt, und wir haben uns da auch nochmal zusammen drüber unterhalten, ja, das ist schon ein rundes Produkt, beachtet die Einschränkungen, die es gibt, aber das ist ein wirklich guter Wiedereinstieg in dieses Segment und zusammen mit der genutzten Plattform, also entweder 2 verschiedene Kraken Point oder den großen Strix Point, der dann auch noch ein bisschen mehr verbraucht, da müssen wir da gucken, ist der dann immer noch so schön leise und so weiter und so fort. Hat Sapphire da echt was Ordentliches auf die Beine
gestellt. Er ist auch noch mal kleiner als die hier in den Bildern mit gezeigten. Also das eine ist ja der Asus Nuke, den hast du eben schon angesprochen.
Das Ding ist wirklich, wirklich klein. Hm. Ja. Also ich meine, die Frage ist immer, wie klein muss es sein? Ja, und natürlich, je kleiner, desto komplizierter wird das mit der Kühlung. Aber im Endeffekt laut unter Last sind sie alle. Oder unter Last in höheren Profilen sind sie alle. Und
ich glaube, das ist sogar ungefähr der gleiche Formfaktor bei dem hier tatsächlich wie ein Mac Mini.
Gute Frage. Ich habe das, der ist 12x12.
Ich glaube, das hier ist jetzt 117x111x30. Also ist,
naja, siehst du, das ist kleiner. Ja.
Aber er ist nicht so schön wie ein Mac Mini. Das muss man leider sagen. Das sieht nach einem Plastikbomber aus, das Teil.
Ist er aber, glaube ich, nicht.
Ach, dann haben sie es geschafft.
Aber ich hatte ihn das letzte Mal vor ein paar Wochen in der Hand. Dafür lege ich jetzt diese Hand lieber nicht ins Feuer. Ich wollte es ansprechen, weil es ein spannender Wiedereinstieg in ein gerade extrem boomendes Marktsegment ist und Sapphire hier.
Und mehr Auswahl, wenn da noch ein beständiger Hersteller einsteigt, den man kennt als Grafikenthusiast, das ist natürlich willkommen, ja.
Ja, und jetzt hoffen wir auch, dass die Support-Seiten bald online gehen. Nun ist, während wir hier drüber reden, der Launch final eben noch nicht erfolgt. Sapphire hat uns gegenüber gesagt, dass das dann zum Launch passieren wird, dass dann auch alle Treiber vorhanden sind, denn das System wird es nur als Barebone geben. Das heißt, ich kann den Rechner nicht vorinstalliert mit SODIMM, mit SSD und mit Windows oder Linux irgendwo kaufen und dass auch alle Treiber installiert sind. Der WLAN und Bluetooth erkennt Windows 11, zumindest 24H2 mit September-Patch-Stand. Wie gesagt, wir hatten das Gerät jetzt schon ein bisschen länger da und hatten damit getestet, bevor 25H2 rauskam. Er kannte das noch nicht, aber den Ethernet-Controller immerhin. Nur wer zu Hause nur WLAN hat, der muss dann halt aktuell erstmal wissen, welcher WLAN-Adapter überhaupt in dem System steckt, um dann woanders als bei Sapphire, also wir hätten das tun müssen, wenn uns Sapphire nicht alle Treiber geschickt hätte. Und da hoffe ich, dass das jetzt aber auch instant dann auf den Produktseiten online geht. Denn ansonsten, wo du schon gesagt hast, noch ein anderer Anbieter, Volker hat jetzt ja zuletzt wiederholt und auch zu Recht kritisiert, dass halt viele dieser chinesischen Anbieter, gerade was den BIOS-Support anbelangt, wirklich entweder noch hinterherhinken oder einen anderen Fokus gesetzt haben. Und hier sieht es schon danach aus, dass das wie bei Asus und oder MSI, bekannten Marken Gigabyte, besseren BIOS-Support gibt. Und die Geräte nicht, also es gibt ja aus China Geräte, die kommen ja schon mit veraltetem BIOS auf den Markt. Das hatten wir mit Chuvi, die waren ja aus dem Vorjahr. Ja, also ja, hat auch viele nicht gejuckt. Hatten wir auch die Diskussion in den Kommentaren, aber hier hat man dann zumindest eine Alternative, wenn man aktuelle BIOS-Stände wollen würde. Und guckt euch es gerne an.
Oder?
Es gibt jetzt wieder einen neuen bekannten Player auf dem Markt der
Mini-PCs. Man kann natürlich auch Linux drauf installieren, um unserem Thema der letzten Wochen treu zu bleiben.
Ja, müsste funktionieren. So viel Non-Standard-Hardware kann ja gar nicht drin sein. Haben wir allerdings Schande auf unser Haupt nicht ausprobiert. Ein Thema noch zu den Mainboards. Auch da haben wir seit Wochen ein Mainboard da. Wir haben uns allerdings dagegen entschieden, den Test schon zu veröffentlichen, weil wir in Sapphire auch da im Kontakt standen und die uns immer wieder für quasi nächste Woche versprochen haben, dass sie die schon angesprochene Sapphire Trix Software auch für die Mainboards veröffentlichen. Und da haben wir jetzt letzte Woche endlich die Vorschauversion bekommen. Volker ist auch zurück aus dem Urlaub. Wir, kleine Hintergrundinformation, haben im Gebäude den Umzug, also immerhin im gleichen Gebäude den Umzug der Redaktion, mehr oder weniger durch und überstanden. Ich schnaufe noch auf dem letzten Loch, wie du mir unterstellst jede Woche, Fabian. Ja. Aber es ist immer wieder ein anderer Anlass.
Werdet nicht selbstständig, tut es nicht.
Ja, und dann kommt auch noch der Fabian, der sagt, wann machen wir den Podcast diese Woche? Am liebsten nächsten Monat. Nein, zurück zum Thema. Da kommt dann demnächst auch der erste Test eines Sapphire ARM 5 Mainboards, inklusive der Trix Software, die dann auch auf dem Mainboard lauffähig ist und da gewisse Einstellungen vornehmen kann. Punkt. Noch Fragen?
Nö. Also ich bin, wie gesagt, auch angetan von so einer Art PC. Warum braucht es eine große ATX-Kiste, wenn die Leistung inzwischen offensichtlich auch in den Formfaktor passt? Wenn ich jetzt einen Windows oder meinetwegen Linux Office PC haben wollen würde, dann würde es wahrscheinlich auch auf so einen Teil hinauslaufen. Die einzige Sorge, die ich dabei hätte, wäre wirklich Aufrüstung und Reparierbarkeit. Aber
da kommt es ja zum Kontext. Du kriegst den Rechner natürlich dauerhaft leiser, wenn es kein Mini-PC ist. Also auch da, wenn wir uns die Leistungsregion angucken, die diese Mini-PCs bedienen, dann ist ja überhaupt kein Problem, irgendwas gleich oder schnelleres in ein kleines ATX-Gehäuse einzubauen, wo auch unter Dauervolllast die Gehäuse und CPU-Lüfter nicht großartig
sind. Ich würde halt unterstellen, dass so bei einem Office-PC wahrscheinlich auch eine solche kleine Kiste nicht in Dauervolllast bringst.
Ja, nein.
Wenn du damit Videoschnitt
machen willst, würdest du den Lüfter häufiger mal schneller und langsamer drehen, hören, weil es eben nur einen gibt und der relativ klein ist. Aber ja, das ist nichts Schlimmes, aber das ist definitiv noch ein Vorteil eines etwas größeren ATX-Systems. Ja, du kannst es aufrüsten, man kann es besser warten.
Also definitiv, das wird nicht.
Man muss es wahrscheinlich auch besser, häufiger warten. Und
muss auch mal wieder
aber man hat eben auch die Chance, daran rumzuschrauben. Ne? Hier kann man ja gar nicht schrauben.
Ja, es sind andere Zielgruppen. Also das ATX-System, das man selber zusammenbauen kann oder das selber zusammengebaut wird, von dem jemand anderem aber aufrüstbar ist, das wird nicht verschwinden. Da gehe ich fest von aus. Also zumindest
ihr habt ja letzte Woche zu Genüge aus der Gaming-Perspektive.
Ja, aber ich sehe hierfür, für diese PCs, absolut die Zielgruppe.
Ja. Schaut es euch an. Interessanter neuer Player, neuer alter Player am Markt. Und ich nehme dein auch da nochmal jetzt zu über, ich kann letzte Woche keinen Podcast haben, ich bin völlig raus. letzte Woche ist das Stichwort. Kommen wir zum zweiten Thema. Es geht schon wieder um die Xbox und dessen Zukunft. Denn Nikolas hatte die Woche nochmal aufgegriffen, einen Bericht von Windows Central, die wiederum jetzt auch nochmal all das, was wir in der Vergangenheit schon zu Genüge hier diskutiert haben, nämlich was Microsoft schon zwischen den Zeilen kundgetan hat, plus Insider-Informationen verpackt haben und zu folgendem Fazit kommen. Die nächste Xbox wird ein Windows-PC fürs Wohnzimmer.
Jetzt können sich die Hörer vorstellen, wie wir beide uns gegenüberstehen und uns gegenseitig auf die Schulter tatschen. Haben wir es doch gesagt.
Ja, vor Monaten. Vor Monaten, als das erste Mal um die nächste Xbox ging, haben wir, glaube ich, erst über das Handheld gesprochen, was da schon konkreter war. Und haben dann beide gesagt, die nächste Xbox wird auch so kommen. Das wird keine Konsole mehr, das wird ein Gaming-PC mit einer Oberfläche. So, und jetzt heißt es, ja, das wird so kommen. Aber es wäre so schon einfach, wenn jetzt nicht plötzlich wieder Infos eingestreut werden, die einen völlig verwirrt zurücklassen, insbesondere wenn man sich anguckt, wie es jetzt mit dem Ally X gelaufen ist. Stichwort Xbox-Spiele-Kompatibilität, Fabian.
Ja, also das Microsoft betont ja immer wieder, dieser Ally ist eine Xbox. Ich frage mich dann, okay, wo kann ich denn jetzt meine Xbox Blu-ray-Disc hier reinstopfen? Es geht nicht.
Ja, und du kannst auch keine Xbox Only
spielen. Genau, also es gibt tatsächlich Spiele, die ich darauf nicht spielen kann, beziehungsweise zumindest nicht dann spielen kann, wenn ich sie einfach normal auf Xbox besitze. Stellt sich die Frage, wenn sie versprechen, also Microsoft, dass bei dieser PC-Xbox, die dann uns irgendwann bevorsteht, ich weiß nicht, ob das nächstes, wahrscheinlich übernächstes Jahr, oder ich weiß es nicht, wie sie es da bewerkstelligen wollen. Denn die Gerüchte, die durchgestochenen Informationen sagen jetzt, ja, das soll tatsächlich in dem Sinne dann eine vollwertige Xbox werden, dass man auch Xbox-Spiele sogar mit Rückwärtskompatibilität spielen kann.
Ja, bis Xbox 360.
Genau, so. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass Microsoft die in irgendeiner Art und Weise Software online in einem Abo vielleicht bereitstellen wird, was weiß ich.
Ach so, okay.
Ich kann mir,
also meinst du gar nicht mal auf der Konsole?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen PCs immer ein Blu-ray-Laufwerk geben, das, wo man dann Xbox One, Xbox 360, Xbox Series, Blu-ray, also davon wollen sie ja eh weg. Mhm. Ich glaube, es geht auch darum, dann den Gebrauchtmarkt entsprechend abzuwürgen, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass das in irgendeiner Art und Weise über so ein Online-Archiv gehen wird, das man halt abonnieren kann. Ich glaube auch nicht, dass sie einem da ermöglichen, was zu kaufen. Das wird über, also.
Ja, und grundsätzlich ist das ja schon wieder ein Riesenbruch zu dem, was wir jetzt eben gerade mit dem ersten Xbox-Handheld LIX aus der Kooperation mit Asus gesehen haben, wo diese Spiele eben gar nicht laufen, trotz der großen Worte darüber verloren hat Microsoft aber jetzt auch nicht. Es ist halt einfach ein Xbox-Handheld. Die Gerüchte, die jetzt, oder die Insider-Informationen, die Windows Central jetzt nochmal zusammengefasst hat oder ergänzt hat zu dem, was öffentlich schon bekannt war, besagen jetzt auch doch, dieses immer wieder in der Gerüchteküche thematisierte, wirklich richtige eigene Xbox-Handheld, das kommt auch noch. Ja, das kann dann auch Xbox-Spiele wiederum, denke ich mal, sollen wiedergeben können. Warum tut es dann aber jetzt nicht das Asus ROG-Ding? Ach ja, das ist ja was
anderes. Weil die Softwarelösung, das online im Archiv anzubieten, gegen ein Game Pass Schlag mich tot Max-Abo noch nicht bereit ist.
Aber es ist halt ein Wahnsinn. Also, wem erklärt man denn jetzt aktuell, was Xbox ist und wo es hingeht?
Ja, also die Marke ist verwässert bis zum geht nicht mehr. Deswegen haben wir ja auch schon gesagt, es ist eigentlich tot. Aber ich frage mich auch, ich habe noch die Aussage im Kopf, dass sich irgendeine Xbox-Frau hingestellt hat und meinte, was, sie ist selber Bond, ich weiß es nicht, dass die nächste Xbox eine Premium-Experience wird.
Ja, das hat sie, glaube ich,
gesagt. Legt ja nahe, dass es keine 300 oder 500 Euro oder 650, wo Microsoft aktuell sitzt, Konsole sowieso nicht wird. Aber wie teuer wird denn dann dieser Windows-PC mit Xbox-Overlay? Und dann ist die Frage, wird es mehrere geben? Also sie haben ja in der aktuellen Generation schon zwei Konfigurationen, wobei natürlich die eine die Grafikbremse für die gesamte Branche geworden ist, aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn sie dann auf den PC-Zug komplett aufspringen, ist es natürlich noch naheliegender und einfacher, da verschiedene Konfigurationen anzugeben. Ist dann wieder die Frage, wie sind Microsofts Richtlinien? Muss jedes Spiel auf jedem dieser Teile laufen? Wird es vielleicht zwei geben, drei sogar oder doch nur eines? Was machen die Leute, die sich das nicht leisten können oder wollen? Ist Microsoft das dann egal, weil es eh nur noch eine Marke ist für Premium-Gaming auf dem PC? Who knows? Mhm.
Ja, und who knows, betrifft auch den Punkt, den wiederum ebenfalls Windows Central aufgeworfen hat. Die sprechen jetzt ja davon, dass, ja, es soll bei dieser Konsolen-Experience bleiben, insbesondere dann, wenn ich die Konsole auspacke und erstmalig einrichte. Ich habe dir ja davon erzählt, dass man auf dem LIX ja erstmal durch das Standard-Windows-Anmelde-Setup durch muss, mit allem, was man da so an- und abwählen darf und muss. Also auch mit der, möchten Sie die Stifterkennung, Optimierung unterstützen. Du kennst das ja aus dem Windows-Setup.
Ja, wo man es denkt, ist halt einfach eine klassische Xbox, ne?
So, und das soll aber bei der Konsole wie bei der klassischen Xbox sein? Also machen sie das dann, also ist jetzt das LRX wirklich wieder nur so ein halber Schritt auf dem Weg zu dem, was dann wirklich die neue PC-Xbox wird und auch das wirklich richtige erste Handheld? Dann wiederum behauptet aber Windows Central, dass man über die UI, die dann Fullscreen ist und dem Nutzer, wenn er sie anschaltet und eigentlich nichts anderes macht, außer sich in seinem Xbox-Universum wie bisher zu bewegen, dass die wiederum aber nur die Xbox-Titel wiedergeben können wird und für alles andere müsste man dann auf den Desktop, also auch für Steam und Epic Games und so weiter und so fort, hätte dann natürlich auch gleichzeitig den Vorteil, dass man auch Adobe und also alles nutzen kann. Man hat ja die volle Windows-Experience. Ich hoffe, der denke, aber jetzt habt ihr doch bei dem LIX, habt ihr doch die ganzen Launcher ins UI reingebastelt. Also ja, du musst zwar immer noch, wenn du dann Steam-Spiel aufrufst, kommst du nochmal in den Steam-Launcher und musst dann darüber final das Spiel starten, aber Also entweder stimmt da vorne und hinten irgendwas noch nicht hinter den Kulissen oder zumindest nicht, was darüber berichtet wird. Oder es wird schon wieder alles ganz anders, als es jetzt mit dem ersten LAX-Schrittchen hier sich offenbart hat.
Also das kommt mir auch spanisch vor, weil das ja definitiv ein Rückschritt wäre, zumal ich auch wieder nicht mehr vorstellen kann, dass damit die Leute abgeholt werden würden, die einfach nur ja, sich eine Konsole kaufen wollen und zocken wollen, ohne sich auch nur in einem Gedanken um Windows zu kümmern.
Genau, also weil dann lasst es doch bitte, keep it simple, dann gebt mir doch weiterhin die Konsole.
Und aber, ja. Die Frage, die sich an all das anschließt, ist eigentlich, was passiert da mit dem Game Pass? Der ist ja bisher aufgeteilt auf eine günstigere PC-Variante und die teurere Xbox-Variante. Die Gerüchte sagen ja auch schon, dass die Paywall für Multiplayer wegfallen würde dann in dem Fall, weil die Leute sonst einfach zu Steam wechseln würden und nicht mehr die Xbox-Oberfläche nutzen würden, um sich monatlich viel Geld zu sparen. Wenn man das aber zusammenlegt, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Xbox Game Pass dann günstiger wird auf das Niveau des PC Game Passes runter.
Vielleicht wird er nur nicht teurer.
Damit würde der PC Game Pass dann teurer werden.
Ja, genau.
Gut.
Naja, also wir werden am Thema sicherlich noch genug abzuarbeiten haben die kommenden Monate. Und du hast schon angesprochen, wann kommt sie denn? Bei PlayStation 6 gehen wir aktuell davon aus, dass sie Ende 27 kommt, weil neulich als Sony zwar mit AMD Richtung Hardware und Software Features, was das Rendering anbelangt, ja einen ersten Teaser gegeben haben, ohne PlayStation 6 zu nennen, hieß es ja in es wird hoffentlich in den nächsten Jahren in eine neue Konsole kommen. 3 Jahre wären noch ganz schön lange hin. 1 Jahr wären keine nächsten Jahre. Also sind es dann 2 Jahre, war unsere Schlussfolgerung. Ich glaube,
das passt doch so ein bisschen in den Rhythmus rein.
Ja, und vielleicht will Microsoft ja 1 Jahr früher dran sein. Gut, wenn sie das machen, was sie da gerade planen, dann ist es ja bei denen zumindest eine reine Software-Sache. Wobei, auch dann heißt es ja wieder, die Hardware ist ja wieder zusammen mit AMD. Ne? Insofern, es kann ja auch nicht nur eine UI sein, die auf jedem Windows-PC läuft.
Ja, aber also ich meine, so gesehen ist die Xbox One und die PlayStation 5, nicht One, die Xbox Series X und die PlayStation 5 oder Pro oder Series S, das sind hier im Endeffekt auch normale PCs. Also,
ja.
Die Hardware ist ja
OS, was eben nur auf dieser Konsole läuft. Und es ist ja trotzdem ein geschlossenes System. Ja. Und Microsoft sagt, sie bleiben bei AMD, aber alles sieht danach aus, als wäre das irgendwie eine Fullscreen-UI, die man zur Not auch über einen Rack-Edit-Hack
auf jeden Fall. Das wird bestimmt möglich sein, ja.
Tja. Kommen wir zu klassischer Gaming-PC-Hardware, Fabian, Thema 3. Es kommt noch eine X3D-CPU und zwar ein Ryzen 5 7500 X3D, entschuldige. Zudem gibt es bisher nicht wirklich viele Infos außer den Namen und seinen
Code. Ja, also man kann sich, denke ich, ungefähr vorstellen, was dahinter steckt. Ich meine, wir haben ja einen Ryzen 5 7600 X3D bereits, was halt der klassische 6-Kerner ist, den AMD ja anbietet, also 600, in dem Fall dann X3D, das heißt mit zusätzlichem Cache. Und den gibt es ja schon seit geraumer Zeit, liegt aktuell bei ungefähr 270 Euro.
Genau, der kam ja letztes Jahr zur IFA, also im September, den gibt es seit ungefähr einem Jahr.
Und wenn wir jetzt einen 7500 mit X3D haben, können wir uns ja vorstellen, das wird wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise 7500 werden mit zusätzlichem Cache. So unterscheidet 7500 und 7600 der Takt. Also es wird im Endeffekt ein niedriger taktender 7600 X3D. Wer danach gefragt hat, weiß ich nicht.
Ja, aber und jetzt, dann lass uns doch zum eigentlich viel spannenderen Thema kommen, der Preissituation am Markt und gar nicht bezogen auf den 7500 X3D, weil ja, wo muss der landen? Preislich natürlich unter einem 7600
X3D. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der mit einem UVP an den Start gehen wird, der erstmal über dem Marktpreis des 7600 X3D liegt oder sowas. Das wäre ja typisch AMD.
Wir erinnern uns, als der 7600 X3D für 329 Euro UVP auf den Markt gekommen ist, vor ungefähr einem Jahr, da war der ja so teuer wie der 7800 X3D mal zu seinen Spitzenzeiten im Frühjahr 2024 gekostet hat. Und da hieß es dann ja, der wird wahrscheinlich jetzt vom Markt verschwinden. Und dann kostet der plötzlich über 500 Euro und wir haben gerade noch mal geguckt, er ist nicht weg,
nee,
also und kostet jetzt wieder nur 360
Euro. Ich erinnere mich auch noch daran, wie ich in den Herbst gehend eine entsprechende Meldung aufgesetzt hatte,
ja,
analog zum 5800X3D, der ja verschwunden ist, dass sie halt hier schon wieder die stärkste X3D-CPU absägen, um Leute, die das Leistungsniveau wollen, entsprechend eine Etage höher kaufen zu lassen, mhm, und diejenigen, die in dem Preisbereich kaufen, dann halt entsprechend mit der 6-Kern-CPU abspeisen. Und er ist dann auch tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr, würde ich sagen, von 300 Euro bestenfalls, das war der niedrigste Preis, den wir hier hatten, 299 im Juli, ist er dann zum Jahreswechsel hoch auf über 500 Euro. Und fast genauso schnell ist er dann aber inzwischen wieder gefallen und wir sind wieder bei 340 Euro jetzt. Also nicht ganz das niedrigste, ja, Preisniveau, aber deutlich besser als 500 Euro.
Man muss rückwirkend sagen, AMD hat hier dann doch wirklich mal, anders als beim aktuellen Adrenalin-Treiber, die Hausaufgaben gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass der extrem angestiegene Preis des 7800X3D den noch höheren Preis des 9800X3D gerechtfertigt hat, der ja deutlich teurer auf den Markt gekommen ist, als der 7800X3D über Monate gekostet hat. Und als dann jeder sich dafür entschieden hat, dann doch zum Nachfolger zu greifen, der dann noch mehr gekostet hat, ist der Preis für den Vorgänger dann wieder gefallen, ja. Also, aber für uns war es, ich meine, dass er nicht weg ist, war mir schon klar, aber heute nochmal drauf zu gucken, dass er wieder so günstig ist, war dann doch durchaus eine Überraschung für mich.
Da wird doch absolut kein Hintergedanke bei gewesen sein, meinst du?
Wahrscheinlich nicht, doch. Ja, und wo wird der 75X3D landen? Ja, er müsste ja unter dem UVP des 76X3D von 329 Euro landen. Den gibt es jetzt aber aktuell schon für 269. Wahrscheinlich ist der UVP dann 279 und zum Anfang wird er auch so kosten und dann wird er irgendwann ein bisschen günstiger
werden. Wobei der, ich meine, also man weiß natürlich nicht, was bei den Taktraten passiert. Ich vermute halt auch, das Problem bei diesen günstigen X3D-CPUs ist, dass das X3D, die X3D-Behandlung, die wird ja im Endeffekt genauso teuer sein wie bei jeder anderen CPU, also einen absoluten Betrag kosten, der dann aber relativ zum eigentlichen Preis dieser CPU umso stärker ins Gewicht fallen wird. Also wird es für AMD auch einfach schwierig sein, das so kosteneffizient hinzukriegen, da X3D draufzusetzen. Auch wenn es natürlich eh ein Salvage-Chip ist, muss man dann halt gegenrechnen, weiß ich nicht, wie deren Kalkulation dann da aussieht. Aber wenn wir uns den 7500F ansehen, den es ja gibt, der kostet 126 Euro. Das heißt, die Lücke zum entsprechenden 7600X3D, das sind 150 Euro. Da ist viel Spielraum, wo sie ihn theoretisch platzieren könnten. Und
lass uns noch über drei weitere.
Nee, und bitte? Der 7600X wiederum, den wir ja als X3D-Variante haben, der ist aber eben gut 100 Euro teurer. Also die X3D-Variante. Das heißt, ich würde jetzt mal annehmen, dass wir auch hier auf jeden Fall gut 100 Euro teurer sind. Das heißt, unterste Schranke wäre sowas wie 140, 150 Euro. Und ja. Ja, 260.
Ja, und Volker hat mich auch schon darauf hingewiesen, dass ganz spannendes Duell auch sein dürfte, der Vergleich 75X3D mit 9600X. Den gibt es inzwischen auch für unter 200 Euro. Da muss man auch nochmal gucken. Niedrig taktende Zen4-Kerne gegen höher taktende Zen5-Kerne, einmal ohne X3D-Cache. Sollten wir die Chance bekommen, uns die CPU irgendwann anzugucken, dann werden wir wahrscheinlich auch dieses Duell eingehen oder einberufen. Lass uns mal noch über drei weitere X3D-CPUs sprechen, das haben wir nämlich auch noch nie getan. Es gibt ja Gerüchte schon länger zu einem 9600X3D. Ich glaube, das geht auch aufs Frühjahr zurück. Da gibt es aber
also ein
offizielles, außer dass
AMD den ja. Also einem 6-Kerner in der aktuellen Generation mit X3D, den wir ja noch nicht haben.
Genau, den hat ja AMD schon mal irgendwo genannt. Ich weiß nicht, ob in einem Treiber oder in einem ROG-M irgendwo hat zumindest AMD diesen Namen bestätigt. Und dann gab es ja jüngst Gerüchte zu einem Ryzen 7 9850X3D, also dem bekannten 7 9800X3D mit etwas mehr Takt, nämlich 400 MHz mehr Boost-Takt, und einem Ryzen 9 9950X3D2, der etwas niedriger takten soll, nämlich 100 MHz als der 59X3D, aber doppelt so viel Zusatz L3-Cache haben wird. Und ich hatte den jetzt in der letzten Meldung zum 7500X3D mit 2x64 MB eingetragen. Da gibt es aber keine Infos zu. Und dann kam auch direkt in den Kommentaren die Diskussion auf, ja, werden das denn 2x64? Das wäre natürlich komisch, weil AMD ja selber mal gesagt hat, wir bringen diesen Prozessor so nicht, weil es ist halt nicht sinnvoll.
Also da muss man am Ende unterscheiden, ja, wie das gelöst werden würde. Ich hatte mich ja selber schon mal dazu geäußert, dass es mir nicht sinnvoll erscheint, das zweite Chiplet mit X3D-Cache auszustatten. Denn wir haben ja diese Geschichte, ich will das jetzt nicht in aller Breite wieder deep-diven, aber wir haben ja diese Geschichte ohnehin schon bei diesen CPUs, bei diesen 16 Kernen mit X3D, dass es teilweise kompliziert sein kann, da die richtigen Kerne ans Laufen zu bringen bei einem Spiel. Man möchte ja die X3D-Kerne haben, in Anführungszeichen. Eben aus dem Aspekt, dass die Latenz vom 3D-Cache zu den Kernen des anderen Chiplets massiv ist. Ja. Man möchte also nur auf einem CCD spielen. Wenn wir jetzt dem zweiten CCD auch noch den Cache geben, dann ist das komplett egal für die Performance, weil wir ohnehin versuchen, das nicht einzubinden in unsere Leistung. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, weil der Einsatzzweck dieser CPUs eben ganz gleiches Gaming ist. Das kauft sich ja kein Produktivanwender extra für Produktivanwender ohne X3D-CPU. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so bringen. Ich wüsste auch nicht, wie man das mit dem Umweg über den IO-Chip, den sie halt eben haben, sinnvoll lösen können sollte, dieses
Ja, und Problem. Es würde eben auch AMDs eigene Aussage konterkarieren, wo sie gesagt haben, wir machen das nicht, denn auch wenn immer alle glauben, wenn beide Chiplets diesen Zusatzcache haben, dann ist doch alles super und wir brauchen die Gamebar nicht mehr, habe ich dann eben die Gefahr, dass Kerne aus dem einen Chiplet auf Informationen im X3D-Cache im anderen Chiplet zurückgreifen müssen, weil Windows ja überhaupt nicht mehr darauf zu achten hat, wo was, wie, wann hingeroutet wird im Scheduling und deswegen macht
es nicht. Ja, also Cache ist Cache.
In der Tat glaube ich, mittlerweile auch, entweder testen sie erstmalig für die Next-Gen, so wie der 5800 X3D damals ja eigentlich auch nur ein Test war, ob sie das in Zukunft machen, ein doppelt so großes 128 MB Aufsatz Level 3 Chiplet, wobei du dann immer sagst, Logik kann man kaum skalieren, das würde wahrscheinlich
zu groß werden. Es würde halt noch eine Linie oben, noch eine Ebene oben drauf geklatscht, das ist ja eh schon
gestapelt. Genau, oder doppeln sie es, setzen sie zwei übereinander oder setzen sie ein Chiplet, also ein Cache-Baustein auf den Chip und einen darunter. Dann hätten sie allerdings wieder das Problem, dass sie den Prozessor thermisch abisolieren.
Das Problem ist, wenn du übereinander stapelst, ist, dass du in dem einen Chiplet, in dem unteren, Platz brauchst für die Leiterbahnen des darüberliegenden, die runtergehen. Das heißt, du bräuchtest entsprechend, also könntest du dich einfach so übereinander stapeln, du müsstest es gezielt anpassen, dass da mehr Platz ist. Ist die Frage, wie ist denn da schon die Packdichte? Also eventuell ist es auch nicht 2x64, sondern einmal 64 und dann nochmal 32 dazwischen. Aber über den Ansatz, den du jetzt gerade in den Raum gestellt hast, wenn man von beiden Seiten mit 64 kommt, mit einem X3D-Sandwich.
Aber sie haben noch Platz. Also sie haben das Cache-Chiplet ist ja kleiner als das CPU-Chiplet. Also das könnte dann in Vorbereitung für das, was sie dann Next-Gen ohnehin vorhaben, könnte es wirklich ein erster Testlauf für ein neues Chiplet sein. Wobei, dann müsste ja auch wieder das CPU-Chiplet dazu passen.
Es hört sich auf jeden Fall alles sehr teuer an.
Ja, also mal gucken. Das X3D2 sieht natürlich nicht nur bescheiden aus, sondern ich wollte es nur ansprechen, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Also laut Gerüchteküche sind 4 neue X3D-CPUs in der Mache, einer der Ryzen 7000-Serie und 3 der 9000-Serie. Und was nicht mehr oder immer noch in der Mache ist, Fabian, das fiel mir in dem Zusammenhang auch noch ein, ist die 9070 Gre in der Rest of World Variante. Die sollte doch kommen, September, Oktober. Oktober ist morgen vorbei.
Hatte man mal,
Glaubst du, die kommt noch? Also hieß es ja, die hat dann 16 GB RAM und nicht 12.
Vielleicht sind sie auch auf den Trichter gekommen, dass 3 16 GB Grafikkarten auf dem gleichen Chip in einer ähnlichen Preisklasse schwierig sind, wenn sie ja zumal darunter schon die 9060 XT haben, die ja irgendwie auch noch sinnvoll positioniert werden muss mit 16 GB.
Und auch 16 hat.
Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube...
Also du sagst, tendenziell kommt die nicht mehr.
Also ich vermute halt auch, dass wenn sie kommt, wird es halt wie bei den bisherigen Kreekarten in der Leistungsklasse sein, dass sie im Endeffekt keinen guten Deal darstellt. Also sie steht halt so zwischen den Stühlen. Das war auch bei der, ich habe die Namen nicht mehr parat, bei der 7900 Grey, die war auch immer nur das Schlechteste aus beiden Welten von 7800 XT und 7900 XT.
Ja, dann hoffen wir mal, dass AMD sich das Schlechteste aus beiden Welten nicht als Superkonter aufbehält. Das wäre auch noch ein aktuelles oder gar nicht so aktuelles Grafikkartenthema. Da ist es ruhig, oder? Also wenn ich mir überlege, RTX 40 Super, da hatten wir jetzt schon wieder Ende Oktober 94 verschiedene Varianten diskutiert in der Gerüchteküche. Und hier heißt es seit Monaten, ja, die kommen, okay, ja, Captain Obvious. Aber es ist wirklich extrem ruhig dafür, dass die Januar
vorgestellt. Also es kann halt sein, dass es zum einen sehr ruhig ist, weil es diesmal sehr, sehr langweilig wird, weil sie einfach nur hingehen und bestehende Grafikkarten mit doppeltem Speicherausbau oder nicht doppeltem, aber 50% mehr über diese 3 Gigabyte Chips, so, das hatten wir ja auflegen. Das heißt, es braucht ja nicht einmal Clamshell-PCBs, sondern du lötest einfach andere Speicherchips drauf und das war's. Und ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geben die Spezifikationen der verschiedenen GPUs und Grafikkarten das auch gar nicht unbedingt her, dass man da mehr Leistung freilegt über mehr SMs, es sei denn, man wechselt zu einer zum stärkeren Chip, was aber in jedem Fall absurd wäre. Insofern vermute ich einfach, wir kriegen eine 70 und eine 80, eventuell eine 70 Ti, wer weiß, was mit der 60 passiert. Dann bei der 60 und bei der 60 Ti mit 8 GB haben sie ja zuletzt die Produktion drastisch zurückgefahren, weil die keiner kauft. Also vielleicht gibt es auch da die Situation, dass man halt 50% mehr Speicher bekommt und alles andere exakt gleich bleibt. Und dann würde es mich auch nicht wundern, dass man da nichts hört, denn was soll da im Vorfeld groß berichtet werden, geleakt werden, was geplant wird, wenn nichts geplant werden muss.
Ja, zu dem Thema keiner kauft, kann ich auch noch eine kleine Anekdote von der IFA, also mittlerweile schon fast 2 Monate her, berichten. Da habe ich auch mit einem Grafikkartenhersteller gesprochen, mit dem ich im Frühjahr oder zu Computex im Frühsommer mal auch über ein bisschen Marketingmaßnahmen auf Computerbase gesprochen habe. Da hieß es, naja, das verkauft sich doch alles blendend, reden wir nochmal drüber, wenn es sich nicht mehr so verkauft. Und du kennst ja meine Art, ich bin dann so viel sagen zu ihm, zu IFA, habe gesagt, so, jetzt verkauft er doch gar nichts mehr. Weil wir das ja auch hier über unseren Preisbot gesehen haben, dass natürlich die im Sommer, August, Anfang September wurden deutlich weniger Grafikkarten gekauft als noch im März.
Gut, also zum einen sowieso der Sommer, zum anderen war dann halt...
Jeder, der wollte, hatte jetzt halt.
Und das war jetzt keine Generation, wo jeder sich hingestellt hat, gesagt hat, boah, muss ich haben.
Ja, gut, und da war seine Aussage, nee, wir verkaufen doch alles noch sehr gut, außer die 50, 60, die 8 Gigabyte. Also die hat auf jeden Fall ihren Schaden davon getragen, dass es sie auch als 8 GB gibt. Okay, also super, kommt, wenn sie kommt. Ich denke nicht zur CES und Jensen wird die da auch nicht auf irgendeiner Keynote.
Es könnte fast so ein Silent Drop werden, weil es so unspektakulär ist. Oder sie bringen es einfach gar nicht, weil es ihnen nicht egal ist.
Mit 50% mehr Speicher, meinst du nicht, die feiern das ab ohne Ende?
Naja, du müsstest ja auf der gleichen Seite, wenn du sagst, das ist jetzt ein richtig geiles Ding, würdest du ja im gleichen Zug eingestehen, dass es bisher halt eher nicht so geil war.
Das ist halt einfach noch geiler.
Weiß ich nicht. Also es ist in der Tat so still und Nvidia hat seinen Fokus offensichtlich in ganz anderen Bereichen. Vielleicht bringen sie es auch gar nicht. Who knows?
Lass uns über Grafikkartenpreise reden. Nächstes Thema komme ich darauf, weil heute unser liebes, fleißiges Autörlein, Main, den GPU-Preis-Leistungs-Verhältnis-Überblick aktualisiert hat und das wie folgt zusammengefasst hat. Es hat sich nichts getan die letzten Wochen, außer die 5090 ist teurer geworden. Und zwar massiv. Ne? Da zahlst du mittlerweile wieder 2600 Euro, wenn du eine haben willst, Stand jetzt. Und wir waren schon mal, also mal abgesehen davon, dass ja die offizielle UVP bei mittlerweile 2099 Euro liegt, weil wir wiederholt Europreis oder Wechselkursanpassungen gehabt haben. Wo ist die gestartet? Bei 2219, glaube ich.
Da erinnere mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht. Ja.
Oder 2329, glaube ich sogar. Ne? Und der Marktpreis ist nun leider dann doch wieder ordentlich abgehoben, denn wir waren ja im Sommer verlässlich bei, für Custom Designs, die FE ist ja quasi nicht verfügbar gewesen zuletzt, bei 2,3. die man so zahlen musste. Und jetzt sind wir
wieder so, bei 2,6. Ich habe jetzt extra unseren Bot rausgesucht hier, den Artikel, denn da ist ja immer noch, auch wenn das inzwischen niemand mehr interessiert, dieses wundervolle Diagramm drin, ja, die Preisentwicklung mit Bestpreis und Median. Und wenn wir nach den Medianwerten gehen, dann waren wir schon immer bei 2,6 und sind jetzt bei 2,9, okay, aber weniger drastisch. Aber die Bestpreise, hier ist tatsächlich zu sehen, wir hatten so im Sommer, im August, konsequent die Situation, dass man eine 5090 für 2060 Euro kaufen konnte. Mhm. Und das ist jetzt in der Tat hoch der beste Preis für eine 5090, die hier im Preisvergleich gelistet ist bei uns, also bei diesem Board. Ich glaube, eBay ist da nicht mit drin. Ne? Das sind 2550 Euro. Also wir haben hier tatsächlich 500 Euro, die wir hinzugewonnen haben.
Und Uplift.
Plus 25% in ein paar Monaten.
Und sonst hat sich wenig
getan. Die anderen Grafikkarten sind tatsächlich eine flache Linie. Also es war am Anfang halt dieses Hoch und Runter Gezucke, weil die Dinge halt ausverkauft waren, dann wieder gekauft wurden, ausverkauft waren. Das hat sich nach ein paar Monaten gelegt. Seitdem sind es weitestgehend flache Linien. Also da hat sich auch nicht viel getan tatsächlich. Vielleicht sind sie mal, ja doch, wenn ich das jetzt so durchgehe, dann sind sie seit Frühling überwiegend so vielleicht 5-10% günstiger geworden im Bestpreis. Ja, das könnte man so sagen.
Tja, die günstigen Zeiten, eine 5090 zu kaufen.
Ja, sind war ja ein absoluter Schnapper für 2060 Euro. Ist ja auch jeder schuld, der keiner gekauft hat. Ne? Also für 2060 Euro. Also.
Und woran liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass die End of Life ist? Weil da gibt es ja keine Gerüchte, dass sich irgendwas tun wird.
Also ich zum Winter jetzt natürlich jeder eine 5090 kauft. Was soll man auch sonst machen? Also wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Wenn man keine 5090 hat, kann man es ja vergessen. Nee, den Spaß beiseite. Es wird KI sein, oder?
Ich denke auch. Und ich habe auch die Tage mit einem Boardpartner gesprochen und der hat mir gesagt, es ist wirklich weiterhin die einzige Karte, wobei dann auch nicht weiter ins Detail gegangen wurde, aber bei der 5090 können sie nicht so viel liefern, wie Distributoren, Großhändler, you name it, haben würden. Weil ich auch gesagt habe, naja, aber man kann doch zu jeder Tages- und Nachtzeit inzwischen eine 5090 kaufen, wenn es nicht unbedingt die FE sein soll. Das suggeriert einem ja immer, dass der Markt gesättigt ist, sage ich mal. Ja. Also es ist immer mehr Ware da, aber das würde ja bedeuten, dass übermorgen überall bergeweise 5090 rumliegen und so ist es halt nicht. Ja, der Handel wird gut versorgt, aber die Distributoren sehen kein Problem da oder sähen kein Problem darin, noch größere Mengen abzunehmen. Dann wird man halt mit Preis ein bisschen spielen, weniger Marge pro Produkt, aber in Summe halt deutlich mehr Gewinn, weil man halt viel mehr Produkte absetzen könnte. Und das ist die einzige der Serie. Und das ist halt einfach weiter so. Und ich denke auch, da geht so viel Ware Richtung AI. Und jetzt gab es ja neulich wieder die Berichte, wo MSI dann auch ganz, ganz groß, auch sogar in übersetzt, also lokalisierten Pressemitteilungen, Berichten widersprochen hat, dass sie da irgendwie die Finger mit dem Spiel haben, nachdem doch Bilder von palettenweise 5090 MSI-Karten mutmaßlich aus China aufgetaucht sind. Man gesagt, das ist nichts, kein offizieller Kanal und auch nichts, was wir irgendwie supporten.
Ja, aber im Endeffekt wissen wir ja alle, wie der Hase hoppt. Die werden halt irgendwo in Asien gekauft, auf eine Palette gekarrt, nach China geschickt, dort werden sie auseinandergenommen.
Ja, und wahrscheinlich hat der Hersteller da seine Finger
nicht. Nee, natürlich, Spiel, das muss er nicht haben. Da wird jemand anderes ordentlich Reibach machen und dann werden die halt aufgelötet mit extra viel VRAM und dann gehen die in China in die KI. Also ich würde jetzt mal unterstellen, dafür ist diese Grafikkarte ja auch ein Stück weit gemacht seitens Nvidia.
Ja, Gaming ist ja eigentlich nicht so der Fokus.
Das ist
ja
keine Gaming-Grafikkarte. Also der Chip, das ist ja kein Gaming-Chip.
Also wer trotzdem eine 5090 fürs Gaming oder für AI oder weiß der Geier was, für die Vitrine haben wir, oder zum Heizen jetzt im Winter haben wollte, der muss inzwischen, du hast es gerade nochmal dargelegt, anhand unseres Preisbots, der die Preise neuer Angebote großer namhafter deutscher Online-Stores lockt und auswertet, dargelegt, muss inzwischen fast 500 Euro mehr in die Hand.
Ja, je nachdem, welcher muss. Also, kann schon sein, dass man da im Endeffekt so viel bezahlen muss, wie der PC kostet, über den wir hier letzte Woche gesprochen haben.
So, kommen wir abschließend noch zur Sonntagsfrage. Haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet. Als du in Asien warst, war einfach keine Zeit dafür. Es gab Sonderepisoden auch ohne dich.
Ohne meine Sonntagsfrage.
Ressortleiter Umfrage bist, mache ich natürlich keine Sonntagsfrage ohne dich hier im Podcast. Aber jetzt können wir nochmal drauf gucken. Das ist eine schöne Sonntagsfrage, nämlich zu eurem RAM, die es auch schon ein bisschen länger gibt. Insofern gibt es da eine schöne Historie.
Ja, das war jetzt das zweite Mal. Eigentlich hatte ich nicht gedacht.
Hätte ich, bevor ich das sage, nochmal reingeguckt.
Eigentlich
wäre ich jetzt nicht so ins Messer.
Eigentlich hatte ich das nicht geplant, das jetzt schon wieder zu bringen dieses Jahr. Aber wir haben ja einen Anlass. Denn wir stehen ja kurz vor Beginn einer nie dagewesenen Speicherknappheit, die uns über 5 Jahre begleiten wird. Speicher wird nie wieder im Laufe der Geschichte der Menschheit so günstig sein, wie es jetzt ist. Und wer jetzt nicht kauft, der wird es sein Leben lang bereuen. Sagen zumindest die CEOs,
die Speicherhersteller. Genau. Ja. Gut, das sagst du jetzt so gehässig, aber Volker hat zuletzt verstärkt darüber berichtet. Und es gibt ja durchaus Gründe, warum auch bei Speicher jetzt die Wafer knapp werden, denn auch das landet einfach
in KI-Rechenzentren.
Zig Milliarden Summen in KI-Rechenzentren.
Und wir sehen diesen Trend halt, also das bei HBM ist es ja quasi Dauerzustand, aber das weitet sich jetzt langsam anscheinend auch auf RAM, also DRAM und dann später halt auch NAND-Flash. Und beim DRAM hatte sich ja Michael das Ganze angeschaut, eine kleine Recherche gemacht über den Preisvergleich und ich glaube 10 oder 15 oder 12 oder was exemplarische RAM-Kits, die gerne gekauft werden. Auch bei uns in der Community hat er sich rausgeschaut, hat geschaut, okay, wie haben sich denn die Preise entwickelt, und da haben wir im letzten Monat tatsächlich im Schnitt 15% Anstieg gehabt. Tendenz, ja, ich befürchte, weiter steigend. Manche Modelle auch schon 28% teurer geworden.
Ja, und jetzt gibt es ja sogar schon Gerüchte, oder sagen jetzt sogar schon Speicherhersteller, lassen es durchblicken, dass sie sich erhoffen, nächstes Jahr mit DDR5 sogar mehr Gewinn einzufahren als mit HBM.
Ist halt spottbillig in der Produktion.
Ist halt spottbillig in der Produktion, da muss nichts groß gepackaged werden und so weiter und so fort. Also die Kosten sind extrem niedrig und die Preise steigen und steigen. Und ja, sie steigen auch bei HBM, aber die Kosten sind so viel höher.
Und man kann leider auch nicht sagen, ja gut, DDR5 wird teuer, dann weiß ich halt auf DDR4 aus. Denn der ist ja quasi raus aus dem Tagesgeschäft der Fertigung und dementsprechend schon vor ein paar Monaten im Preis explodiert, wenn man so möchte.
Ja. Gut, also das war der Anlass, zu gucken, ob ihr alle bereit seid, 5 Jahre lang ohne weiteres RAM-Upgrade durchzukommen.
Dreimal auf Holz geklopft, ne? Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Aber es gibt ja durchaus ein paar interessante Ergebnisse hier in der Umfrage. Zum Beispiel, was ich damals noch krass fand, letztes Jahr im Herbst, da hatten von unseren Teilnehmern, und wir kennen ja unser Forum, das ist ja durchaus überwiegend enthusiastisch unterwegs und wechselt dann auch gerne mal auf eine neue Plattform, wenn es was Neues gibt, was schneller und schöner ist. Und trotzdem hatten wir vor einem Jahr nur 30%, die hier für DDR5 abgestimmt haben bei ihrem primären PC. Und dementsprechend 65-66% noch für DDR4, 4% irgendwas anderes. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, okay, jetzt wird es aber ja bestimmt dann DDR5 in der Führung sein, aber nein, klappt noch nicht. Es steht 47% für DDR5 und 51% für DDR4.
Also nächstes Jahr dann. Es sei denn, das wird so teuer, dass wirklich gar nichts mehr passiert.
Dieses Diagramm wird jetzt die nächsten 5 Jahre lang exakt die gleichen Ausschläge
haben. Wobei ich dann ja auch der DDR4-Sekundärmarkt, der müsste jetzt ja auch extrem angezogen haben.
Ja.
Also vielleicht den Moment abwarten, wo DDR4 teurer ist als DDR5 und dann umsteigen.
Aber eigentlich hätte man sich das ja denken können. Wir hatten ja vor ein paar, ich weiß gar nicht mehr, welche Sonntagstage das war, wir hatten ja noch eine zur Plattform und da sind ja auch immer noch viele
bei DDR4, ne?
Mir inklusive. Aber auch bei uns in der Enthusiasten-Community, ich habe es wieder gesagt, DDR4 ist noch am verbreitetsten. Und weiterhin am verbreitetsten, auch wenn mit fallendem Anteil, sind 32 GB. Das war vor einem Jahr noch 64%, die 32 GB hatten. Jetzt sind es nur noch 56%. Im Gegenzug sind 64 GB von 19%, 20%. Auf 29% gestiegen. Also
50% Anstieg fast.
Ja.
Und auch 96 und 128 GB und 48 GB, also alles über 32 hat zugenommen.
Wobei es ja
alles unter 32 hat wie 32 abgenommen.
Wobei es ja eben Mitte der 5 diese interessante 48 GB und 96 GB Optionen gibt, aber die haben auch zugelegt, klar, aber im Vergleich, also mit 3% und 2,4% im Vergleich zu den 29 bei 64 GB bleiben da die meisten.
Das ist doch einfach auch kein Fisch und kein
Fisch. Meinst du? Bleiben die meisten der klassischen Verdopplung zu treu.
Ich gucke gerade noch mal, wie viel RAM ich hier in meinem Rechner habe. Aber ich glaube, es sind 4x16. Ja, siehst du.
Damit kannst du auch viele Browserfenster offen halten.
Wobei, Moment mal. Nein. Es sind 2x24 und ich habe mich gerade noch drüber echauffiert. Siehst du mal. Na gut. Na, aber immerhin Dual-Channel.
Wäre noch schöner. Also bist du dir denn auch sicher, dass du sie in die richtigen Mainboard-Slots getan hast? Willst du nochmal nachschauen vielleicht?
Wahrscheinlich sind es sogar 4x24, aber 2x ist nicht richtig drin. Na gut, also ich denke auch, 48 GB sind the way to go aktuell. Das ist einfach der schlauste Move, den man aktuell machen kann.
Da erkennt man auch einfach hochintelligente Menschen, wenn sie 48 GB RAM im System haben. Ja.
Zwei Module sind es bei mir, wie bei 81% der anderen Teilnehmer an der Umfrage. Es waren mit über 6.000 doch wieder extrem viele, weil gut
Arbeitsspeicher hat halt jeden, einfach jeder. Bei uns zumindest, ja.
Und zeigt aber auch, dass dieses ich nehme vier Riegel, es ist halt einfach nicht so leicht. Also die offiziellen Taktraten, die dann maximal supported werden, fallen ins Bodenlose. Klar kann man dann über OC oder manuelles Anpassen viel rausholen, aber es wird direkt nicht so einfach.
Also de facto verliert man halt bestenfalls keine und schlimmstenfalls Leistung, aber man gewinnt ja in keinem Fall etwas.
Ja, oder Stabilität oder so.
Man gewinnt also ja nichts, außer eventuell mehr Speicherplatz, aber in Zeiten, wo wir über zwei Riegel 64 GB abbilden können, betrifft es die meisten Leute einfach nicht, dass sie wirklich noch mehr brauchen.
Ja, und vier Riegel ist natürlich immer so ein Aufrüstding, ne, dass man irgendwann nochmal mehr dazu packt, aber auch das ist halt nicht trivial. Ne. Dann Riegel mixen bleibt weiterhin kein einfaches Unterfangen.
Oh, was ist?
Ich kann mir aber auch wenn ich den gleichen Speicher 2 Jahre später nochmal kaufe, auch gar nicht sicher sein, dass es der gleiche Speicher ist.
Die gleichen Baustelle
drin sind. Kommt auf den Hersteller an. Genau, und deswegen, ja, also klares Urteil, ne?
Was ich mal noch hätte.
Auch Ende 2025 sollte man machen die meisten versierten Anwender um 4 Speichermodule halt weiter in den Bogen und auch
zurück. Ja, noch mehr als vor einem Jahr, ne? Was ich noch hätte fragen können, was es ja gibt, was ich auch immer so ein bisschen lustig finde, aber man kann ja eventuell die Optik von 4 Riegeln schöner finden als die von 2. Denn dann gibt es ja diese Dummy-Kits, die ja teilweise sogar eine RGB-LED-Beleuchtung haben. Damit es so aussieht, als hätte man 4 verbaut. Ich glaube nicht, dass bei unserer Community, insbesondere vielen alteingesessenen Hasen, da großes Interesse drin besteht an diesen Dummy-Riegeln. Aber ich hätte die Umfrage ja trotzdem mal bringen können, um zu schauen, ob es 1 oder 2%
sind. Man könnte auch einen Riegel in den ersten und einen in den vierten Slot machen und dann mit doppelseitigen
Also auch auf Dual-Channel gepfiffen.
Die positive Nachricht ist doch, dass vor diesem historischen, sich nie wiederholenden Speicherkrisen-Engpass-Preisanstieg fast alle Nutzer, die hier mitgemacht haben, der Ansicht sind, sie haben genug RAM.
Also die ich meine, klar, wir haben jetzt, wie gesagt, mehr Leute, die 64 haben, als Leute, also das hat mehr zugenommen. Im Vergleich sind es weniger mit 32. Also im Vergleich zum letzten Jahr nicht insgesamt. Insofern wundert es auch dann nicht, dass die Anzahl derjenigen, die nicht nur sagt, sie haben genug, sondern eigentlich sogar zu viel, beziehungsweise mehr, als sie aktuell brauchen, dass das inzwischen 58% sind, statt 53%. Aber die gehen dann auch tatsächlich von denen ab, die sagen, sie haben genug, aber auch nicht zu viel. Also es passt eigentlich. Das sind 35%. Und dann
Lass uns mal noch zu den Herstellern kommen. Du hast ja noch viele weitere Fragen gestellt. Gerne auch noch mal im Detail reingucken zur Sonntagsfrage. Es geht doch um die Latenzen, die eure Module haben. Da muss man auch wieder nachrechnen. Das ist ja, weißt du aus eigener Erfahrung, direkt immer schon eine hohe Fehlerquelle. Auch wenn du es immer wieder vorrechnest, wie man da
vorzugehen ist. Ich mache noch immer nur die Hälfte der Leute dann noch tatsächlich mit. Den anderen ist es zu blöd.
Ja, und die Hälfte von denen, die mitgemacht haben, klicken halt einfach nur, um dann nichts offen zu haben, ohne zu rechnen. Das ist jetzt ja eine ganz bösartige Unterstellung und ich habe wieder von mir auf andere geschlossen. Aber ja, wann ihr zuletzt RAM gekauft habt, aber ich finde immer ganz spannend, insbesondere auch, und man kann es auch einfach hier nochmal im Podcast wiedergeben, wie sieht es denn bei den Herstellern aus? Das ist ja in der Regel so ein, ja, kein drei, sondern vier Gestirn an großen
Marken. Ja, wir haben drei Verlierer und einen Gewinner.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Also ja, es ist jetzt überspitzt. Ne? Also wir haben zum Beispiel bei Corsair einen drastischen Einbruch von 23,4 auf 23,2%. Ich weiß nicht, ob sie sich davon noch erholen würden, bevor die Preise so hart anziehen. Also im Endeffekt tut sich da nicht viel. Corsair, Crucial und G-Skill ein bisschen verloren. G-Skill vielleicht noch am meisten von 42% auf 36%. Auf der anderen Seite Kingston dann von 9% auf 14% gewachsen. Und
Crucial hat 17 zu knapp 18, auch leicht gefallen.
Ja, und ansonsten die anderen Hersteller, das ist alles dann so ein 3%-Bereich oder weniger noch.
Ja, und es gibt ja so viel Auswahl am Markt. Ich hätte jetzt erwartet, dass mehr noch sagen, ein anderer Hersteller, weil hattest du jetzt zum Beispiel, den Team Group hast du auch drin, aber ja, mit den vier genannten hat man halt fast alles abgedeckt.
Das ist also schon Patriot ist ja dann die nächste größte Nummer, aber das sind halt 3% nur noch.
So, und dann möchte ich am Ende noch über die RGB-Beleuchtung sprechen. Je. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, indirekt über das Wirken von 2 versus 4 Riegeln. Hast du sie gezielt gekauft? Hast du eine, aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Ja, ich habe eine, wollte es nicht und habe sie auch deaktiviert. Nein, das war nicht kaufentscheidend, das ist mir eigentlich egal. Und nein, ich habe absichtlich ein Modul ohne Beleuchtung gekauft. Und ihr könnt es euch denken, ja, Zukunftsverweigerer, ja, gewonnen hat auch dieses Jahr mit fallender Tendenz mit 41,4 statt 42,3%. Das, nein, ich habe absichtlich Module ohne Beleuchtung gekauft. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich finde auch RGB auf RAM, erstens, wenn man noch mit dem Gedanken spielt, dass man irgendwann mal upgradet, ist es dann direkt noch komplizierter, weil man ist zwar sowieso eigentlich in der gleichen Serie gefangen, aber und wenn im RGB-Lighthouse-PC irgendwas mal aus der Reihe tanzt, auch wenn alles voll synchronisiert ist, ist es doch die RGB-Beleuchtung auf dem RAM, oder? Das ist zumindest meine Erfahrung. Mhm. Macht ein Modul wieder nicht mit und beim nächsten Neustart dann doch wieder.
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich G-Skill Trident verbaut hatte. Und dann habe ich tatsächlich unter anderem, also das waren noch 16 GB, und als ich dann zu 32 GB gewechselt bin, vor inzwischen schon 4-5 Jahre her oder so, bin ich extra deswegen zu einem anderen Hersteller, in dem Fall ist es jetzt Corsair, gewechselt und seitdem funktioniert es aber einwandfrei. Und es ist bei mir tatsächlich sogar so konfiguriert, dass dieser RAM über die Farbe, das ist so ein schöner Farbverlauf, und je nachdem, wie dieser Farbverlauf verläuft und welche Farbe das ist, sehe ich, wie warm ist meine Grafikkarte. Es braucht kein Mensch, aber es ist...
Ja, ich wollte gerade sagen, die Info hat mir jetzt heute gerade noch gefehlt.
Es braucht kein Mensch, zumal ich ja ohnehin aus CB-Beständen diese komische NZXT-AIO mit diesem Display habe, die mir das direkt auch noch als Grad anzeigt. Gut, die kam später.
Ja, aber das ist jetzt...
Ja, aber das ist ja langweilig. Also, ne? Deswegen, man möchte ja schon den Farbverlauf haben, um zu sehen, wie warm ist die Grafikkarte. Nee, es ist eine absolute Spielerei. Ist komplett unnötig, aber ich finde es lustig. Und mit Corsair, mit dem Corsair-RAM funktioniert es tatsächlich einwandfrei. Also das stimmt, schwindt nie.
Ich würde auch sagen, du hast dich ja heute auch schon wieder mehrfach erwischt oder einmal oder zweimal das Thema Enthusiast in den Mund zu nehmen. Wir könnten ja nochmal jetzt zum Ende dieser Episode als unsere eigene Hausaufgabe mitnehmen, zu überlegen, ob man nicht den Enthusiast darüber definieren könnte, ob er anhand der Farbe seines RGB-Heatspreaders auf dem RAM aus dem vollen RGB-Farbspektrum die CPU-Temperatur. Was GPU oder CPU?
Es ist GPU in dem Fall. Die CPU, die wird über andere RGB-LEDs.
Genau.
Ja. Absolute Spielerei brauche ich in Zukunft auch
ja,
nicht
mehr. Ja, aber dafür ist es doch da. Ist,
also ja, ich meine, einfach nur, um zu schauen, okay, geht das jetzt wirklich? Kann ich das so machen? Boah, ist das absurd, das geht. Naja, also man kennt ja die Bilder von unseren PCs, die hatten wir hatten ja letztes Jahr den Artikel, vielleicht kommt der dieses Jahr auch wieder, der kam ja eigentlich super gut an.
Ja.
Es ist nicht das volle Spektrum, also grün kommt mir da auf keinen Fall rein.
Ja, wäre ja auch mit deiner GeForce RTX 4080 völlig daneben.
Die leuchtet auch lila.
Ja.
Die letzte Frage in dieser Sonntagsfrage, die kam jetzt extra noch rein. Aufgrund des aktuellen Themas, hast du oder wirst du Arbeitsspeicher jetzt noch kurzfristig kaufen, weil du steigende Preise befürchtest? Und die allermeisten, wir hatten es ja eben schon, die sehen dem gelassen entgegen. 3% haben gesagt, sie haben kürzlich gekauft. 2% sagen, ja, das machen sie jetzt dann noch schnell. 6% sagen, ja, mal schauen, warten wir mal ab. Aber
ich warte noch, bis die Preise
sind. Ja, es ist ein bisschen schwierig.
Panik.
Aber 57% sagen, sie sind gut ausgestattet, auch für die nächsten Jahre. Gute 20%, 19% sagen auch, wenn ich aufrüsten muss, dann muss ich halt im Zweifelsfall den sauren Apfel beißen. Ich kaufe nicht deswegen, trotzdem jetzt. Ich kaufe erst dann, wenn ich halt Bedarf habe und zahle, was es kostet. Und aber auf der anderen Seite auch 13% sagen, dass sie ohnehin nicht sehen, dass es jetzt noch wirklich teurer wird und eine Knappheit kommt. Also die trauen dem Braten noch nicht.
Tja. Also schön, dass ihr euch da in der Regel oder die meisten von euch nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diese Schreckensnachrichten, über die wir jetzt zuletzt auch berichtet haben. Volker macht es insbesondere oder macht es aber nicht, um euch irgendwie in die Panik zu treiben, sondern es sind halt heutzutage die großen global-galaktischen von AI-Rechenzentren getriebenen Rückkopplungen auf unser privates.
Vielleicht wird die KI-Blase in einem Jahr ja auch platzen. Und die ganzen Hersteller, die ihre Produktion ins Unermessliche gesteigert haben, werden nichts mehr los, weil die ganzen Rechenzentren ausgeschlachtet werden und dann werden alle pleite gehen. Und dann wird der RAM deswegen wieder teurer, weil alle pleite sind und niemand mehr produziert.
Und dann wird ein großes Geschäft der Zukunft den LPDDR5X von Nvidia im Juni angekündigten Rubin CPX-Varianten, die ja nicht mit HBM, sondern mit LPDDR5X kommen, runterzulöten. Und ich glaube, so wird es nicht kommen, aber ihr könnt ja, ihr, die ihr täglich, wöchentlich, regelmäßig die Berichterstattung auf Computerbase erfolgt, habt ja auch zuletzt wieder die vielen Meldungen zu Quartalszahlen und Übernahmen und Beteiligungsbewertungsmeldungen gesehen. Es ist
so eine Kreiswirtschaft inzwischen.
Ja, es ist Zeit, mal wieder mit Andi über KI zu reden und einerseits ein Update zu geben, was sie denn dazugelernt hat und wo sie überall Arbeitsplätze kostet. Und wie sie als Google Search AI auch uns definitiv direkt betrifft, sowohl privat als auch beruflich, aber eben
ja,
auch
also man kann ja diesen, der Industrie dahinter. Man kann ja diesen Podcast auch nochmal ganz klar mit der Botschaft beenden. Ne? Also das klassische Internet, wie wir es über Jahre lang kannten und vielleicht auch geliebt haben, das liegt in dem Sinne im Sterben, dass es immer schwieriger wird, von Menschen gemachten qualitativen Inhalt zu finanzieren. Es gibt Inhalt, so viel das Auge reicht, soweit das Auge reicht, mehr als denn je und es wird noch schlimmer werden. Das Problem ist, das meiste davon ist nicht qualitativ. Und wenn es qualitativ ist, dann wird es von einem KI-Bot gescrapt und in einer Google-Zusammenfassung von Gemini angezeigt, sodass auch bloß niemand mehr, der tatsächlich noch selbst gegoogelt hat und keinen Chatbot gefragt hat, jemals zur Quelle durchgereicht wird, um da eventuell eine Werbeanzeige zu sehen, auf die wir nun mal leider angewiesen sind, wenn wir unabhängig berichten wollen. Die Alternative ist es, wenn euch am Internet, wie ihr es kanntet und liebt, wenn ihr euch am qualitativen Inhalt was liegt und vielleicht sogar an Computerbase, wenn ihr
ja, an kleinen Seiten, ja, ne, die ein abgestenktes
an einer kleinen, Spektrum unabhängigen gallischen Dorf GmbH, die sich stellt gegen das große, böse Internet. Wenn euch daran etwas liegt, dann wäre es sehr, sehr nett, wenn ihr uns auch entsprechend unterstützen würdet. Wir haben Computerbase Pro. Das kostet, glaube ich, für einen Monat zum Ausprobieren 4 €. Wenn man das danach verlängert für ein Jahr, sind es, glaube ich, 2,70 € oder sowas ungefähr pro Monat. Ja.
Und es verlängert sich auf keinen Fall automatisch.
Ich glaube, ich hatte vor ein paar Jahren mal gesagt, es ist ein halber Döner. Inzwischen ist es wahrscheinlich ein Drittel Döner oder ein Viertel Döner. Ich weiß es nicht.
Ja. Und macht weniger dick. Und alternativ nutzt Computerbase ohne Adblocker. Und ich möchte aber auf einer positiven Botschaft enden, Fabian, diese Woche. Mit und auch dank der neuen KI-Suche in Google hat der Google-Mutterkonzern Alphabet das erste Mal 100 Milliarden US-Dollar Umsatz in einem
Quartal. Na dann ist das Internet ja gerettet. Dann vergesst alles, was wir gesagt haben. Die werden uns bestimmt was davon abgeben. Und allen anderen Medienschaffenden,
Fabian,
die dazu beigetragen haben.
Ich denke, haben. Wir haben am Ende die Kurve nochmal bekommen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Soweit kann ich dir sagen, können wir schon gucken. Ja, also nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. Bis dahin bleibt gesund, bleibt ihr gesund. Tschüss.
Ciao.